Guten Morgen, der Herr gebe euch Gnade jetzt und seinen Frieden. Ich lese euch den Predigttext vor aus dem Johannesevangelium Kapitel 3. Ich lese die ersten 21 Verse. Und bevor ich damit loslege, möchte ich dich bitten, dass du kurz innehaltest und den Herrn bittest, zu dir zu sprechen durch sein Wort. Wir haben ja gerade gesungen, ich bete dich an mit meinem Denken, mit meinem Leben. Bitte, dass dieses Gebet, das wir gesungen haben, jetzt auch wahr wird. Ich lese aus Johannes 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann dies geschehen? Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und weißt das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben, und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, der Sohn des Menschen. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Herr Jesus Christus, du Licht der Welt, ja, zieh uns zu dir, hilf uns, dass wir jetzt zu deinem Licht kommen und dir begegnen. Amen. 1999 hat es auch geregnet, so ähnlich wie heute am Vormittag in der Früh. Und da bin ich mit dem Auto meines Vaters zu schnell in eine Kurve gefahren. Es hat mich rausgetragen auf die Gegenfahrbahn und ich bin dort in einen VW-Bus reingekracht. Durch die Wucht von diesem Zusammenprall ist die Kassette, früher hat es noch Kassetten gegeben, ist so ähnlich wie eine CD von früher. Früher hat es nur CDs gegeben. Durch die Wucht ist die Kassette ins Kassettenfach hineingerutscht und die Musik ist losgegangen. Und Der Airbag ist aufgegangen. Die Glasscherben sind überall herumgeflogen. Ich bin ausgestiegen. Das andere Auto war weg. Das ist in den Graben, in den Dreck runtergeschossen worden von mir. Aber es war niemand verletzt. Und das andere Auto konnte auch weiterfahren. Aber das Auto meines Vaters war kaputt. Es war ein Totalschaden. Das linke Vorderrad hat ein bisschen in die falsche Richtung geschaut. Und Totalschaden. Der Rest vom Auto hat eigentlich noch ganz gut ausgeschaut, besonders wenn man von rechts hinten drauf geschaut hat. Aber das war eine Täuschung. Das Auto war ein Totalschaden. Hinüber, kaputt. Und das tut richtig weh, wenn du das Wort zum ersten Mal hörst. Das Auto ist ein Totalschaden. Das hat mich echt fertig gemacht damals. Aber noch viel mehr weh muss es tun, wenn du das nicht über dein Auto hörst, sondern über dein ganzes Leben. Dein Leben ist irreparabel beschädigt. Ein Totalschaden. Du brauchst ein neues Leben. Das ist das erste Thema heute. Du brauchst ein neues Leben. Verse 1 bis 3. Man stell dir das mal vor, du gehst zum Doktor und der sagt dir, sie sind todkrank und sie müssen sterben. Das ist furchtbar. Aber vielleicht ist es noch schlimmer, du gehst zu einem Mann Gottes, bei dem ganz klar ist, Gott ist bei dem. Und der sagt dann zu dir, dein Leben ist ein Totalschaden. Völlig verpfuscht. Alles verpfuscht. Das kannst du alles vergessen. Es war sinnlos und du kommst nicht in den Himmel. Genau das passiert diesem Nikodemus, von dem wir gerade gelesen haben. Und das ist ganz schön schwer zu schlucken. Vers 1 noch einmal aus Johannesevangelium Kapitel 3. Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern mit Namen Nikodemus, ein Oberster der Juden. Und der Nikodemus, der war nicht irgendwer, er war ein Top-Theologe. Er war ein Vorbild in religiöser Hingabe. Pharisäer waren ja die Guten damals. Die haben es ernst gemeint mit dem Wort Gottes und waren dem Gesetz treu, so wie sie es halt verstanden haben. Nikodemus war noch dazu einflussreich und mächtig, aber sozusagen im jüdischen Parlament damals. Außerdem ist er freundlich und respektvoll. Und jetzt kommt er eben zu Jesus, Vers 2, dieser Nikodemus kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ein netter, freundlicher, ernsthafter Mann sucht das Gespräch mit Jesus und Jesus wischt mit einem Satz alles vom Tisch, was der geglaubt hat. Das ist schwer zu schlucken. Als Pharisäer glaubt Nikodemus natürlich, dass er in den Himmel kommt, wenn er sich anstrengt, die Gebote zu halten und ein guter Mensch ist. Jesus sagt eindeutig, so geht das nicht. Du brauchst eine Neugeburt, ein ganz neues Leben. Vers 3, Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese Botschaft ist ganz schön schwer zu schlucken. Das ist ungefähr so, wie wenn du für die EM trainierst und du kommst dir richtig gut vor und du gehst dann aufs Feld und merkst, ich habe die ganze Zeit Ballett trainiert. Das hilft mir überhaupt nichts. Ich kann nur verlieren hier. Nikodemus hat gedacht, bei mir passt alles. Es passt alles zwischen ihm und Gott. Aber Jesus sagt, jeder Mensch braucht eine Neugeburt. Anders kommt man gar nicht in Gottes Nähe. Nikodemus hat gedacht, er kann in Gottes Nähe, wenn er die Gesetze einhält, wenn er Gutes tut, wenn er die Bibel studiert, wenn er ehrlich ist, wenn er oft in den Gottesdienst geht. Aber Jesus sagt, dein Leben muss noch einmal ganz neu anfangen. So wie es jetzt ist, ist dein Leben ein Totalschaden. Du brauchst eine Neugeburt und die kommt nur von Gott. Das war der erste Teil. Du brauchst ein neues Leben. Und jetzt kommt der Hauptteil, der zweite Teil. Gott schenkt ein neues Leben. Gott schenkt ein neues Leben. Das erklärt Jesus in den Versen 4 bis 18. Ein neues Leben, ein Neuanfang, das geht doch gar nicht. So sieht es jedenfalls Nikodemus in Vers 4. Das geht nicht. Ein Mensch ist die Summe seiner Vergangenheit. Die kann man nicht einfach so auslöschen, die Vergangenheit. Wir können auch nicht körperlich neu geboren werden. Und wir können auch nicht in irgendeinem übertragenen Sinn neu anfangen, weil wir ja immer unsere Vergangenheit mit uns schleppen. Unser Wesen, unsere Identität. Egal wo wir hingehen, um neu anzufangen, wir werden immer auch da sein. Fleisch gebiert Fleisch, sagt Jesus in Vers 6. Wenn wir nur bei unseren eigenen Fähigkeiten bleiben, kommen wir einfach nicht weiter. Es gibt keinen Weg von unserem Zustand, aus unserer Kraft zu Gott, in Gottes Nähe, in Gottes Reich hinein. Wir schaffen das nicht. Wir bleiben wirklich die, die wir sind, die wir waren, und das reicht nicht. Jesus sagt über unser Leben, Totalschaden. Und das ist wirklich schwer zu schlucken. Aber es gibt einen Hoffnungsschimmer. Was Menschen unmöglich schaffen, das schafft Gott. Dreimal redet Jesus ja in unserer Stelle von dieser Neugeburt. In Vers 3, in Vers 5, in Vers 7 sagt er immer wieder, ihr müsst von Neuem geboren werden. Gott macht alles. Der dreieinige Gott. Gott, der Geist, schenkt neues Leben. Gott, der Sohn, macht den Weg frei. Und Gott, der Vater, liebt alle. Der dreieinige Gott. Gott hat sich uns ja als ein Gott in drei Personen offenbart. Gott allein ist Gott. Es gibt nur einen Gott. Gott allein ist Gott, aber Gott war nie allein. Die Dreieinigkeit ist natürlich zu groß für mein armes Gehirn. Und das überrascht mich auch nicht so. Ich glaube, dass der Schöpfer von meinem Gehirn noch toller ist und ein bisschen zu groß für mein Gehirn. Es ist für mich gar nicht so tragisch, dass ich das mit der Dreieinigkeit nicht völlig verstehe. Aber Jesus sagt uns klar, die ganze Dreieinigkeit, jede göttliche Person ist involviert, wenn Gott uns da ein neues Leben schenkt. Das fängt an mit dem Heiligen Geist. Gott, der Geist, gibt das neue Leben. Ich lese mal vor, ab Vers 5 bis Vers 8. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Und was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Gott legt einen Teil von sich in Menschen hinein, in uns hinein, seinen Geist. Und da fängt dann ein völlig neues Leben an. Wenn Gott in dir wohnt, wenn Gott da ist mit seiner Liebe und mit seiner Klarheit und mit seiner Allmacht, ja, da fängt etwas Neues an. Und wie fängt das an? Wie beginnt das? Das ist mysteriös. Das bleibt auch mysteriös, wie der Wind, bei dem man auch nicht so genau weiß, wo er herkommt und wo er hinweht. Das sagt Jesus in Vers 8. Aber es hat alles was mit Wasser und Geist zu tun, sagt er in Vers 5. Und da gibt es viele verschiedene Theorien, aber Nikodemus hat das gar nicht verstanden. Nikodemus hätte es aber verstehen müssen, sagt Jesus in Vers 10. Er sagt ja, bist du Israels Lehrer und weißt das nicht? Klingt direkt überrascht, dass Nikodemus davon nichts weiß. Aber das bedeutet, das heißt, dass dieser Neuanfang aus Wasser und Geist schon im Alten Testament steht. Im Alten Testament wird ja immer und immer wieder versprochen, dass Gott seinen Geist in die Menschen hineinlegen wird und dass er einen neuen Bund schließen wird mit den Menschen, eine neue feste Vereinbarung mit uns schließt. Und eine dieser ganz berühmten Stellen ist beim Propheten Hesekiel oder Ezechiel. Und da steht eben in Kapitel 36 ab Vers 25 bis 27, steht Folgendes. Hesekiel 36, 25 bis 27. Und ich werde reines Wasser auf euch sprengen. Und ihr werdet rein sein. Von all euren Unreinheiten und von all euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer inneres Leben geben. Und ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Und ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Und ich werde machen, dass ihr meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wasser und Geist, Hesekiel 36. Schon damals war also klar, Gottes Geist wird in den Menschen ein neues Leben schenken. Und das ist absolut notwendig. Das Leben ist ein Totalschaden. Ein Herz aus Stein, das kann nicht richtig leben, oder? Das ist kein Leben. Und dieses Herz ist versteinert, weil die Menschen auf Gott gepfiffen haben. Sie haben gegen Gott rebelliert. Gott ist aber die Quelle des Lebens. Und wenn du dich von der Quelle des Lebens abwendest, ja, dann fängst du an zu versteinern. Nur in Gott ist das Leben. Wenn du seine Nähe verlässt, dann treibt dich das auf die falsche Fahrspur rüber und dann kracht es. Und wir landen im Dreck. Wir versteinern innerlich und wir verdrecken äußerlich. Obwohl es manchmal von gewisser Seite aus angeschaut gar nicht so schlecht ausschauen mag, unser Leben. Und wir verdienen auch für unseren Hass gegen Gottes gerechte Regierung eine gerechte Strafe. Totalschaden. Aber Gott hat versprochen, das zu ändern. Er hat versprochen, das Herz wieder lebendig zu machen, alle Ungerechtigkeit zu vergeben und uns wieder reinzuwaschen. Ein Totalschaden wird ausgetauscht in ein völlig neues Leben. Wow! Macht es irgendwas mit dir, wenn du über das nachdenkst? Fangt da irgendwie so der innerliche Sekt an zu blubbern? Ein Totalschaden wird ausgetauscht gegen ein völlig neues Leben. Aber wie geschieht das? Das ist schon irgendwie unfair, ungerecht, oder? Wenn Gott gerecht ist, dann kann er nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen, wenn Menschen auf ihn spucken und sich gegenseitig Böses tun. Soll Gott ein Auge zudrücken, wenn jemand in unserem Land eine Flüchtlingsunterkunft anzündet? Soll Gott ein Auge zudrücken, wenn Fassbomben in Damaskus fallen? Wenn Babyleichen an den Strand gespült werden? Sicher nicht. Und Gott drückt auch kein Auge zu gegenüber dem Bösen, das ich selber begehe. Er straft das Böse. Er ist gerecht. Das ist eine gute Nachricht für uns alle, dass Gott kein Auge zudrücken wird, weil woher soll sonst Gerechtigkeit kommen? Aber dann muss er ja auch mich strafen und jeden Menschen. Also wie geht es dann mit dem Saubermachen und wie kann der heilige, reine Gott mit seinem Geist in einen Totalschaden einziehen, wie mich? Deswegen diese Frage in Vers 9. Wie kann das geschehen? Antwort: Gott, der Sohn, macht den Weg frei. Sind die Verse 11 bis 15. Gott, der Sohn, macht den Weg frei. Jesus kennt den Weg. Jesus ist Gott, der Sohn, der aus dem Himmel gekommen ist. Er ist der in dieser einzigartigen Situation, dass er den Himmel kennt und Gottes Pläne und die Liebe Gottes. Er kennt den Weg. Und er ist nicht nur ein Mensch wie wir. Er ist Gott selbst, der Mensch geworden ist. Und deswegen ist er überhaupt erst auf die Welt gekommen, vom Himmel auf die Erde gekommen. Deswegen ist er Mensch geworden, um diesen Weg frei zu machen. Und wie schaut jetzt der Weg aus? Vers 14 und 15 lese ich vor. Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen, damit meint Jesus immer sich selbst, erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Was ist das mit der Schlange in der Wüste? Da gibt es diese Geschichte im vierten Buch Mose oder Numeri. Da wird diese seltsame Geschichte berichtet. Da beschimpfen die Israeliten Gott und seine Versorgung. Sie nennen das Gute, das er ihnen gibt, eklig und elend. Und Gott straft sie mit Giftschlangen. Er gibt ihnen aber auch ein Gegenmittel gegen die Giftschlangen, gegen das Schlangengift. Mose macht eine Schlange aus Bronze, befestigt sie an einem Stab und richtet sie so in die Höhe. Und jeder, der auf diese Bronzeschlange schaut, der wird vom Schlangengift geheilt. Stell dir das mal vor, du gehst zum Doktor und er sagt, hier habe ich ein Bild von der Schlange, die sie gebissen hat. Schauen Sie das an und vertrauen Sie drauf, dann werden Sie wieder gesund. Da würde jeder von uns den Doktor wechseln, glaube ich. Eine zweite Meinung einholen, mindestens mal. Aber Gott macht das so. Die Leute können gar nichts tun gegen dieses Schlangengift, gegen die Schlangenbisse. Und sie müssen total vertrauen, dass Gottes Gegenmittel hilft. Auch wenn es ein komplett paradoxes Gegenmittel ist. Und genau so, sagt Jesus, wird der Weg zu Gott freigemacht. Das Gegenmittel für das Gift des Todes, für den Totalschaden in unserem Herz, ist ein sterbender Mensch am Kreuz. Schon der Prophet Jesaja hat vorhergesagt, dass Jesus erhöht und leiden wird. Und Jesus redet auch immer wieder davon, dass er erhöht wird. Und da redet er jedes Mal von seinem Tod am Kreuz. Am Kreuz hat Jesus die Strafe bezahlt, die wir verdienen. Er hat das bis in die letzte Faser hinein erlebt, was es heißt, von Gott getrennt zu sein. Er wurde zum Totalschaden. Er stirbt für uns, statt uns. Und deswegen ist es jetzt gerecht, dass Gott vergibt. Und deswegen ist es überhaupt möglich, dass wir Gott wieder nahe kommen, weil Gott ein Gegenmittel gibt. Weil Jesus das Gegenmittel gegen das Gift des Todes ist. Weil er für uns zum Totalschaden geworden ist. Und den ganzen Preis bezahlt hat. Wow, fängt da in dir irgendwie was an, innerlich zu tanzen? Wenn du denkst, Jesus hat alles bezahlt. Gott hat nichts mehr gegen mich. Er schaut mich an, wenn ich auf diesen Jesus am Kreuz vertraue, dann schaut Gott mich an und sagt, alles reingewaschen. Ist das nicht unglaublich toll? Wenn du daran glaubst, dann hat schon ein neues Leben in dir angefangen. Dann hast du, Vers 15, ewiges Leben. Ein ewiges Leben, das bedeutet, du bist jetzt fit für Gottes ewige Liebe. Für ein Leben in seiner herrlichen Zukunft. Wow. Und das ewige Leben, das kriegst du eben nicht, weil du irgendwie so toll bist. Weil du alles richtig gemacht hast. Weil du dich wirklich bemüht hast. Nicht durch religiöse Leistung und gute Werke, sondern geschenkt. Vertrauen auf einen Sterbenden am Kreuz. Weil Gott uns so lieb hat. Gott, der Geist, schenkt neues Leben. Gott, der Sohn, macht den Weg frei und Gott, der Vater, liebt uns alle. Gott hätte ja auch einfach sagen können, okay, ihr pfeift auf mich, jetzt seid ihr auf euch gestellt, viel Spaß beim Sterben mit dem Herz aus Stein. Aber das hat er nicht getan. Warum? Weil Gott uns liebt. In Vers 16 macht es so überdeutlich, da könnte man eigene Predigt drüber halten. Tatsächlich, ich habe eine eigene Predigt schon mal drüber gehalten, die kann man im Internet nachlesen, nachhören, besser gesagt. Deswegen ist es ja heute kürzer wie damals. Aber Vers 16 macht es so überdeutlich. Vers 16 fängt so an. Denn so hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt. Wenn du heute denkst, ich bin Gott egal, das stimmt nicht. Gott liebt dich. Er liebt alle Menschen. Er liebt die Besten, wie Nikodemus. Und er liebt auch die Schlechtesten, wie den Brandstifter von Altenfelden. Einheimische und Flüchtlinge. Gott liebt alle Menschen. Ist das nicht etwas, wenn das in dein Herz reinsinkt, ist das nicht etwas, was du auch, wo dir dann was Klick macht und du denkst, alle Menschen müssen das eigentlich auch hören. Und deswegen bemühen wir uns auch, das weiterzusagen. Deswegen auch die Sache mit Ulrich Barzani im Herbst, die Vortragsabende. Gott liebt alle Menschen. Gott liebt so sehr. Wie sehr liebt er denn? Ja, er gibt das Allerliebste, was er hat. Er gibt seinen geliebten Sohn, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Manchmal denken wir, ja, Gott, der Vater, war zornig auf uns und Jesus hat sich noch so in letzter Sekunde dazwischen geworfen und boah, haben wir Glück gehabt, dass Jesus das gemacht hat. Sonst hätte uns der Zorn des Vaters erwischt. Aber so war es nicht. Es war Gottes Liebe, die diesen Plan in Gang gesetzt hat. Gott, der Vater, liebt uns und er hat das Allerliebste hergegeben. Er liebt dich unendlich tief. Unendliche Liebe. Für dich. Wow. Vielleicht kannst du dir mal daran erinnern, wie das ist, wenn du dich geliebt fühlst. Unendliche Liebe für dich. Und er hat das getan, Gott der Vater, er liebt uns alle und er hat das alles getan, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Gott hat uns alle für seine Liebe geschaffen. Das ist unser natürlicher Lebensraum, das ist unsere Heimat. Da sind wir daheim in Gottes unendlicher Liebe. Aber wir sind alle weggelaufen und haben einen Unfall gehabt, Totalschaden. Weit weg von der Heimat, von der unendlichen Liebe Gottes. Und Gott macht was dagegen. Der Vater gibt das Allerliebste her. Der Sohn gibt sein Leben am Kreuz und stirbt für dich. Der Geist gibt dir einen Neuanfang, ein neues Leben. Er wohnt in dir. Gott macht das alles. Gott schenkt ein neues Leben. Du brauchst ein neues Leben. Gott schenkt ein neues Leben und darum zum Schluss, komm und lebe neu. Lebe dieses neue Leben. Jeder Mensch lebt entweder in seinem alten Leben oder in dem neuen Leben Gottes. Das alte Leben ist allergisch gegen Jesus und bleibt von Jesus weg. Jesus ist das Licht der Welt, aber die Menschen bleiben lieber in der Dunkelheit. Vers 19 und 20. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Menschen ohne Gott sind allergisch gegen Gott. Sie hassen Jesus, steht in Vers 20. Und sie lehnen seine Botschaft ab, Vers 11. Aber das neue Leben schaut anders aus. Du liebst das Licht, Vers 21. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das neue Leben, das ist lebendig. Da blubbert was in dir. Es bleibt nicht so kalt wie ein Stein, sondern da tut sich was, da rührt sich was. Gott wirkt in dir. Und das sieht man. Okay, manchmal rennst du wieder weg vom Licht, ein bisschen weg von Jesus. Oder manchmal sehen eher andere irgendwas von dem Leben in dir und du denkst, ja, ich sehe da jetzt im Moment gar nichts. Aber es zieht dich immer wieder zurück zu Jesus. Immer wieder zurück zum Licht der Welt, zu Jesus. Lebe dieses neue Leben. Komm und lebe neu. Wie? Vielleicht geht es dir so wie dem Nikodemus und du hast viele Regeln und Gesetze, mit denen du Gott beeindrucken willst. Aber irgendwie fehlt die Liebe und das Leben. Wir brauchen Gottes Lebendigkeit, nicht unsere Gesetzlichkeit. Hoffentlich hindert dich dein Stolz, Stolz auf deine tollen religiösen Leistungen, Stolz auf dein religiöses Wissen, hoffentlich hindert dich dein Stolz nicht daran, Gottes Lebendigkeit zu empfangen. Wir brauchen seine Lebendigkeit. Komm und bitte ihn wieder neu darum. Nicht, dass es dir geht wie in diesem Gedicht von Kurt Marti. Da waren die Bücher des jüngsten Gerichtes aufgetan und da steht dann drin, nicht eure Sünden waren zu groß, eure Lebendigkeit war zu klein. Du brauchst ein neues Leben. Gott schenkt ein neues Leben. Darum komm und lebe neu. Hör auf mit der Selbsterlösung durch gute Werke und richtige Theologie. Bekenne diese Leblosigkeit, wenn du sie in dir feststellst, diesen Irrweg. Gute Werke und richtige Theologie, das sind Auswirkungen vom neuen Leben, nicht die Eintrittskarte in Gottes Nähe, in seine Liebe, in sein neues Leben. Und ohne Gottes Lebendigkeit sind gute Werke und richtige Theologie Gift. Bitte Gott um einen Neustart, um neue Lebendigkeit, wenn es dir so geht wie dem Nikodemus. Und der Nikodemus ist ja ganz interessant, der taucht immer wieder mal dann im Johannesevangelium auf, aber man weiß nie genau, wo steht der eigentlich. Traut er sich nicht wirklich, sich zu Jesus zu stellen? Er kommt aus der Dunkelheit in der Nacht, aus seiner eigenen Dunkelheit, kommt er zum Licht der Welt, dann geht er wieder. Man weiß nicht, was aus dem geworden ist. Was wird aus dir? Kommst du zum Licht? Vielleicht hat Gott ja angefangen, in dir zu wirken. Gottes Geist weht ja auch unter uns. Und deswegen hat es auch überhaupt einen Sinn, wenn wir da so diese Vortragsabende mit Ulrich Barzani vorbereiten. Gottes Geist wirkt. Wir könnten das niemals, wenn wir das selber machen müssten, hätten wir gar keine, müssten wir gleich wieder aufhören. Das würde uns überfordern. Aber er wirkt auch unter uns, auch heute und auch hier. Und deswegen gehe ich jetzt davon aus, dass auch jemand da ist, der sich von Jesus angezogen fühlt. Geht es dir vielleicht so? Der Geist weht schon ein bisschen durch dein Leben. Du fühlst dich noch ungeliebt, hoffnungslos oder zu schuldig. Aber du fängst langsam an zu verstehen, Gott liebt mich. Du merkst, dass Jesus dich fasziniert. Komm näher zu ihm. Wie zum Beispiel könntest du zu Hause das Johannesevangelium durchlesen. Und bei uns in Österreich hat fast jeder eine Bibel zu Hause. Und da findest du leicht im Inhaltsverzeichnis das Johannesevangelium. Schau mal an, wie dieser Jesus war, der dich so fasziniert. Dieser Mann, der Millionen von Menschen so fasziniert hat. Aber vielleicht wird dir ja heute klar, dass du schon auf Jesus vertraust. Dass du neu geboren bist. Hast du noch gar nicht gemerkt. Heute merkst du es vielleicht. Wenn es dir so geht, dann möchte ich dir gern hinterher dieses kleine grüne Heft schenken. In dem steht drinnen ganz kurz und knapp, wer Jesus ist, was er bedeutet, wie ein Leben mit ihm anfängt und wie es dann weitergeht. Das schenke ich dir gern, wenn du heute gemerkt hast, ich glaube ja an diesen Jesus. Vielleicht geht es dir ja so wie dieser Frau Nicole Cliff. Von ihr habe ich in einem Artikel kürzlich gelesen. Der Artikel hat geheißen, wie Gott mein glückliches Atheistenleben durcheinander brachte. Und sie war eine überzeugte, zufriedene Atheistin. Sie ist aber immer wieder Menschen über den Weg gelaufen, die an Jesus geglaubt haben und hat sich angefangen, mit denen zu beschäftigen. Und in einer Krise hat sie plötzlich in einen leeren Raum hineingesagt, sei bei mir. Dann hat sie zufällig über einen christlichen Philosophen was gelesen und angefangen dabei zu weinen. Sie hat immer mehr Bücher über Jesus gelesen und nach einiger Zeit hat sie erst gemerkt, ich habe beim Nachdenken über Jesus immer weinen müssen, weil ich angefangen habe zu glauben, dass Jesus wirklich der war, der er behauptet hat zu sein. Und plötzlich wird dir klar, ich vertraue Jesus. Sie war schon neugeboren. Irgendwann ist es ihr klar geworden. Und es geht dabei nicht um das Neue, um das Datum. Es geht nicht darum, dass wir das Datum wissen, wann das passiert ist. Viele kennen das nicht, ich auch nicht. Es geht darum, hat Gott schon angefangen, in dir zu leben? Vielleicht wird dir das jetzt gerade klar. Ich liebe Jesus. Dann ist heute der Tag, an dem du das sagst. Sag es ihm. Und komm und lebe neu. Nehmen wir uns jetzt eine kleine Zeit der Stille, in der jeder für sich leise, ohne laute Worte zu sagen, auf deine Art auf das Wort Gottes antwortet. Du kannst die Bibel auch ruhig noch offen lassen und beim Beten noch mal reinschauen, dich daran erinnern, was da steht. Ich schließe dann mit einem Gebet ab. Lieber Gott, wir beten dich an und wir staunen. Es haut uns um, dass du, der dreieinige Gott, uns so sehr liebst, dass du in uns wohnen willst, uns unser altes, totes Herz austauscht gegen ein neues, das lebt, das mit dir lebt. Wir staunen, dass du, der Sohn Gottes, an unserer Stelle am Kreuz gestorben bist für uns. Das ist unglaublich, dass du das auf dich genommen hast. Und Vater im Himmel, wir loben dich dafür, dass du uns so sehr liebst. Herr, wir staunen, dass du ja, diese Traurigkeit von Jesus am Kreuz bereit warst, für das, damit wir leben können. Wir staunen über deine große, große Liebe. Du schenkst uns neues Leben. Du machst den Weg frei und du liebst uns unendlich. Und wir bekennen auch, dass unser Leben ein Totalschaden ist ohne dich. Aber wir sehen, dass wir es ohne dich einfach nicht schaffen. Wir brauchen dich. Und wir brauchen auch deine Lebendigkeit in uns. Bitte, hilf uns. Erfülle uns mit deinem neuen Leben. Wir danken dir und wir loben dich dafür, für das, was du für uns getan hast. Danke dafür. Amen.